Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Herzliches Willkommen zum letzten Podcast des Jahres 2022 von Lokalhelden MV. Und sonst haben wir mal einen Jahresrückblick gemacht, aber wir haben gesagt, nein. Es gab ein großes Highlight zum Jahresende und zwar im November. Und das war der 20. Existenzgründerpreis der Ostsee-Zeitung. Das heißt, seit 20 Jahren werden Gründerinnen und Gründer junge Unternehmen unterstützt und gefördert. Und da haben wir uns natürlich gedacht, naja, dann müssen wir das auch nochmal mitnehmen für dieses Jahr. Und deswegen freue ich mich mit dem diesjährigen Gewinnerteam, diese Episode verbringen zu können, die letzte Episode, und zwar mit Martin und Tobias von Thermal Drones. Moin Moin, hi an euch.
Hi. Moin Moin, hallo, wir freuen uns auch sehr dabei zu sein, genau.
Ihr habt den OZ Existenzgründerpreis 2022 vor wenigen Wochen gewonnen. Ich habe schon von anderen Leuten gehört aus den vergangenen Jahren, die gewonnen haben oder auch generell in diesem ganzen Prozess involviert waren, dass es doch eine gewisse Achterbahn ist, weil man natürlich nicht weiß, wohin, wie weit kommt man, was muss alles getan werden. Tobias, magst du uns da mal so ein bisschen durchführen? Wie habt ihr euch vorbereitet? War da viel Hustle dabei? Muss das Pitch Deck dreimal überarbeitet werden? Oder wie lief das alles so ab? Und vor allem, wie war natürlich auch die Resonanz nach der Veranstaltung für euch als Unternehmen?
Also bei uns war das tatsächlich eine Achterbahn, kann man sagen, aber vor allem, weil, ich mit der Familie das erste Mal in der Corona-Zeit so richtig krank war, für 3 Wochen vorher, und dann kam die Zusage, dass wir unter den Finalistinnen sind. Das war natürlich erstmal richtig cool. Aber dann war irgendwie so, oh Gott, ich bin krank und jetzt müssen wir das irgendwie mit dem Pitch hinbekommen. Und dann ist es ja immer gut, wenn man ein Team hat, und Martin hat das dann mit ein kleines bisschen Hilfe von mir geschultert und den Pitch sehr kurzfristig nochmal richtig überarbeitet. Genau. Und, ja.
Cool. Martin, magst du uns mal erläutern, was ihr eigentlich macht oder was habt ihr gepitcht? Womit habt ihr eigentlich gewonnen?
Unser Hauptthema, wo wir herkommen, das ist tatsächlich aus dem Tierschutzbereich. Ich habe meine Doktorarbeit über das Thema Rehkitzrettung. Also ich habe so ein System entwickelt, mit dem man Rehkitze vor dem Mähtod retten kann. Und das gibt schon sehr, sehr lange, dieses Thema. Und irgendwann, nachdem meine Doktorarbeit fertig war, wollte ich gern das in die breite Masse bringen. Und daraus ist irgendwann eben die Thermal Drones entstanden. Und mittlerweile machen wir nicht nur Rehkitzrettung, sondern auch deutlich mehr. Aber das ist schon so das Kernthema, das uns auch antreibt und mit dem wir hauptsächlich unser Geld verdienen momentan.
Was genau passiert da? Also verkauft ihr Produkte? Ist das eine Dienstleistung? Ist das eine Kombination? Also was bekommt man, wenn man euch, mit euch in Kontakt ist?
Also wir verstehen uns hauptsächlich als Hersteller und Experte auf dem Gebiet Drohnen in der Landwirtschaft, speziell eben zum Thema Wildtierrettung. Da ist es aber nicht nur, dass wir spezielle Hardware und Software entwickeln, sondern wir bieten eben auch die Dienstleistung an, dass wir über Felder fliegen und eben Tiere oder Objekte finden. Unsere Besonderheit ist, dass wir das Ganze halt sehr effizient machen. Wir versuchen eben mehr Technologie, mehr Automatisierung in diesen ganzen Prozess reinzubringen.
Martin, du hast gerade gesagt, also das war Bestandteil deiner Doktorarbeit. Das heißt, ich höre so raus, du bist quasi der Fachexperte für die Thematik bei euch. Wie kam ihr zusammen? Also erstens, wie groß ist euer Team und wie kam es dann dazu, das Unternehmen sozusagen oder diese Gründung dann auch in Angriff zu nehmen? Und wie seid ihr da so aufgestellt? Was für Menschen arbeiten bei euch und wie läuft das so? Wie ist eure Dynamik?
Okay, also wie gesagt, angefangen habe ich alleine mit, ja, das läuft auch schon seit 2008 im Grunde, dieses Thema. Aber genau, ich habe dann ja eine Zeit lang gesucht, wie ich das Ganze in eine Firma umwandeln kann. Ich habe dann Partner gesucht. Das war tatsächlich nicht so einfach. Es gibt zwar einen Haufen Leute, die gerne Co-Founder sind, aber das A und O ist halt, dass das Team wirklich zusammenpasst. Und irgendwann durch Zufall bin ich eben auf den Tobias gestoßen.
Ich bin auf dich gestoßen.
Nein, stimmt, du bist auf mich gestoßen. Ja, genau. Und ich habe beim ersten Telefonat sofort gewusst, das passt perfekt. Und dann, kurze Zeit später habe ich ihn dann gefragt, ob er nicht tatsächlich Bock hätte, mitzumachen bei dieser Firmengründung. Und ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass er mitmachen will. Aber ja, ist dann gleich eingestiegen und so hat sich wirklich eine sehr, sehr gute und sehr intensive Partnerschaft entwickelt. Und wir sind ja beide totale Anfänger. Wir sind keine BWLer, keine Wirtschaftsexperten. Also Gründung war schon absolutes Neuland für uns beide, weil wir doch eher ja aus der technischen, wir sind halt Macher, wir wollen Probleme lösen, wir sind keine Verkäufer, dieses ganze Thema, das mussten wir uns erst mühsam erarbeiten.
Aber, also wenn du das so sagst, da steige ich mal direkt ein, ist das ein bisschen eine Herausforderung, hängt die irgendwo mit konkret zusammen oder ist das, wo ihr sagt, naja gut, klar, man kann nicht alles wissen, genauso gibt es ja sag ich mal, Menschen mit Wirtschafts-Background, die dann sagen, mir fehlt halt das Technische. Also ich zum Beispiel, keine Ahnung, wie man eine Drohne baut oder was auch immer. Also ich wäre quasi der Gegenpol. Ist es was, wo man sagt, okay, am Ende ist aber das, sind die Rahmenbedingungen hier trotzdem gegeben, sei es durch Netzwerke oder was weiß ich, Weiterbildungsmöglichkeiten zu sagen, okay, ich habe eigentlich trotzdem Zugriff, relativ diese vielleicht Wissenslücke zu füllen oder Zugriff zu haben auf Leute, die mich aktiv mit dem Part, den ich eher nicht so bedienen kann, unterstützen kann? Oder ist das stellen wir da quasi zusammen fest, das müsste eigentlich besser laufen, damit auch mehr, ich sage jetzt mal so, Hands-on-Sachen, handwerkliche Sachen, wie auch immer, physische Dinge, die da draußen kreiert werden, aber vielleicht nicht unbedingt direkt verkauft werden können, damit das noch besser gelingt?
Also zum einen, wir haben ja schon mehrmals an solchen Bootcamps und solchen Dingen teilgenommen und ich wurde auch von meiner Forschungseinrichtung schon supportet mit allen möglichen mit so Sparring-Partnern und wie man einfach eine Ausgründung macht. Wir sind ja auch quasi ein Spin-off vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und in dem Rahmen haben wir da schon einiges gelernt. Und wir sind ja nicht zu zweit. Wir sind ja mittlerweile schon ein paar Leute mehr. Einer hat uns recht gut geholfen, der Stefan, unser Vertriebsmann, der tatsächlich bringt so ein bisschen im Gegenpol, das ist jetzt kein technischer Experte, aber er kann halt einfach unsere Produkte viel besser verkaufen wie wir.
Ich habe natürlich auch mal so ein bisschen durch die Website gescrollt und mal so hier links und rechts mich mal mit euch befasst und auch das, was du ja jetzt nochmal beschrieben hast, quasi von eurem Geschäftsmodell her und auch dem Ansinnen. klingt es für mich so, dass das, dass ihr quasi eine Lösung habt, die technologisch natürlich ist, aber auch einen gewissen, sagen wir mal, ökologischen Aspekt hat, beziehungsweise einfach, also in Konsequenz, ihr wollt mit Technologie oder einer solchen Lösung ein Problem lösen, was so ein bisschen höherer Natur ist, nicht einfach ein neues Handy verkaufen beispielsweise, also rein auf Konsum ausgerichtet sein, sondern das soll einen Mehrwert schaffen. Finde ich total cool. Gleichwohl ist es natürlich so, dass viele Menschen, wenn man sich so ein bisschen natürlich mit der ganzen Technologiewelt auseinandersetzt, und ich könnte mir vorstellen, selbst bei dem Thema Drohnen, doch der eine oder andere vielleicht sagt, das kann ja auch anderweitig verwendet werden, also für wahrscheinlich unterstellte irgendwie Zwecke, sei es fängt beim Datenschutz an bis zu anderen Dingen. Das heißt also, es gibt eine gewisse Scheu vielleicht auch vor Fortschritt und so. Wenn wir jetzt mal so sagen, Innovation und Technologie hat ja schon immer, also im Verlauf, wie wir quasi gerade innerhalb der letzten, sagen wir mal, 200 Jahre, immer dazu gebracht, dass wir uns ja eigentlich grundsätzlich gesellschaftlich verbessert haben. Also Probleme gelöst wurden. Würdet ihr auch sagen, und ihr seid ja dafür ein Beispiel in meinen Augen, dass das wirklich so ist, dass wir eigentlich mit Innovation, mit Technologie, mit diesem ganzen Ideenreichtum, Startup ausprobieren, auch scheitern, die Möglichkeit haben, die Probleme unserer Zeit anzugehen, also tatsächlich nicht zu sagen, wir müssen jetzt uns so und so und so verstellen, einschränken und so, sondern wir können etwas entwickeln, um das lösen zu können oder besser damit leben zu können? Tobias, vielleicht erstmal an dich?
Ja, also ich glaube genau, diese Wildtiersuche mit Drohnen ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass es Probleme gibt, die man mit Technologie sehr gut lösen kann. Und wo sozusagen, also ich denke auch, also genau, ich habe ja auch schon vorher freiberuflich viel Drohnenvermessung gemacht und Drohnen entwickelt für die Vermessung. Also ich glaube, es ist einfach ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man durch Technologie eben ein Problem in Anführungszeichen oder eben eine Schwierigkeit lösen kann und da die Situation verbessern. Das betrifft ja sozusagen auch nicht nur die Rehkitze, sondern da kommen ja auch die Bodenbrüter und Feldhasen und so weiter ins Spiel. Das heißt, man ist dann auch sehr schnell im Bereich Artenschutz, wo wir auch sozusagen mit Biodiversität ein großes Problem haben. Das wird es nicht alleine lösen. Ne? Also da hat man dann, ist man dann sozusagen wieder über der Schwelle drüber. Die Drohne ist da eine Komponente, ist ein schönes Beispiel, die wird aber das Problem Biodiversität alleine überhaupt nicht lösen. Ein kleiner Teilaspekt, warum wir ein Biodiversitätsproblem auf den landwirtschaftlichen Flächen haben, wird die lösen. Und ja, da haben wir jetzt gerade ja auch schön das Beispiel hier mit der Kernfusion. Ich glaube, man muss sehr gut aufpassen, dass man aufgrund von so einer Technologiegläubigkeit Schritte verzögert und auch Schritte nicht macht, die wir machen müssen, um die großen Probleme anzugehen. Aber natürlich ist Technologie eine Möglichkeit, sozusagen diese Probleme besser zu erreichen. Aber ja, da gibt es ja sehr viele Aspekte, wo man drüber sprechen kann. Es ist sehr spannend. Der Vater meines Kindheitsfreundes hat immer gesagt, ja, Tobias, also wenn du gerne ein sparsames, wenn du die Umwelt schützen willst und sparsame Sache, ne, also ein umweltfreundliches Auto haben willst, dann musst du nicht Politik machen, sondern musst du Entwickler werden oder Ingenieur und einen sparsamen Motor entwickeln. Trotz all des technologischen Fortschritts würde ich sagen, ist dieses Mobilitätsproblem auch, wird sich auch nicht durch Technologie lösen, vielleicht durch manche Sachen. Also ne, wir müssen da runter vom Individualverkehr. Wir brauchen Autos, die automatisch hier auf dem Land rumfahren, die ich mit meiner App heute buchen kann und dann in 10 Minuten kommt bitte das Auto hergefahren, ich steige da ein. Solche Dinge. Aber ja, ich glaube, man muss sehr gut aufpassen, dass wir wirklich uns auch anpassen müssen. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig zu sehen, dass Anpassung bedeutet eben nicht nur Einschränkung. Man kann von Anpassung viel gewinnen und die Lebensqualität verbessern. Und ja, keine Ahnung. Also da Technologie ist sicherlich ein Hilfsmittel, aber das wird das Problem nicht lösen. Und wir müssen uns anpassen, wir müssen uns verändern, damit wir hier gut weiterleben können und die zukünftigen Generationen auch.
Sehr spannend. Martin, wie siehst du das? Du entwickelst ja Technologie. Bist du da voll, dass man sagt, jawohl, das ist es? Oder gibt es da auch ein Aber vielleicht oder eine andere Seite?
ja, Technologie kann wahnsinnig viel bewirken. Das ist schon so. Aber ja, man darf es nicht überbewerten. Man neigt immer dazu, irgendwas so zu hypen und das als die einzige Lösung zu sehen. Und Technologie ist ein Schritt, aber eben nicht alles. Das,
ja, da kommt vielleicht auch noch ein Aspekt, den man in dem Zusammenhang echt wichtig ist zu sozusagen betrachten, ist dieser Rebound-Effekt. Die Sachen werden immer effizienter und verbrauchen weniger Energie, aber das führt nicht dazu, dass wir insgesamt weniger Energie verbrauchen, sondern wir nutzen es eben mehr. Und genau, also es ist sehr schön und es ist super, dass es technologischen Fortschritt gibt und ohne den geht es nicht, aber wir müssen uns trotzdem auch anpassen. Und genau, also es ist auch nicht, das ist auch eine sehr schöne Sache. Es ist nicht das Survival of the Fittest, sondern es ist das Survival, es geht, derjenige überlebt oder diejenige, die sich am besten anpassen kann. Es ist nicht die Stärkste oder der Stärkste.
Sehr cooles Beispiel. Was ist denn in euren Augen, wir driften nochmal so ein bisschen rüber zu dem Thema Gründung und Co., das Wichtigste, was, oder also aus eurer Erfahrung jetzt heraus, wenn ich so höre, seit 2008 ist das ein Thema, also das sind mindestens 10 Jahre quasi ja irgendwie vergangen, bis ihr jetzt da seid, wo ihr jetzt seid, im Sinne eines Teams, Unternehmung, das wirklich an den Markt zu bringen und so. In der Zeit habt ihr, möchte ich behaupten, eine Menge sicherlich gelernt in dem ganzen Zusammenhang. Habt ihr für euch was in Erfahrung gebracht, wo ihr sagt, da sind wir ganz schön ins Stocken gekommen oder das hat uns gebremst, das würden wir beim nächsten Mal anders machen, im Sinne von, also was ist das Wichtigste, was man bei einer Gründung beachten sollte, wenn ihr das zum Beispiel einem anderen Gründer mitgeben wollt auf den Weg?
Also ganz kurz, gegründet haben wir erst 2020. Das heißt, dieser Weg ist noch nicht so lang. Aber ja, Stolpersteine gab es viele. Ich denke mal, was man vor allem lernt bei einer Gründung, man darf sich nicht vorstellen, dass so eine Gründung einfach so, ja, wie auf dem Reißbrett, wie man sich vorstellt, ja, man gründet jetzt und dann baut man das auf und dann verkauft man irgendwas. Das läuft niemals so geradlinig. Und es ist ein Riesenchaos am Anfang. Und man muss wirklich erstmal nur Feuerwehrmann spielen, um die größten Brände zu löschen. Und einfach weil das alles viel zu schnell und viel zu, man hat es am Anfang einfach nicht in der Hand, die Dinge so zu entwickeln, wie man es gerne hätte. Da sind einfach viel zu viele Kräfte, die da wirken, die an einem zerren und an den Ideen zerren. Und ich denke, dass bis man dann mal so weit ist, dass man einigermaßen die Kontrolle hat, da vergeht mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Ich habe zumindest jetzt das Gefühl, wir kommen langsam in ruhigere Gewässer. Wir haben Prozesse entwickelt, die funktionieren. Wir haben unser Team aufgebaut. Gerade auch das Team. Man kennt sich am Anfang noch gar nicht. Man tickt vielleicht ein bisschen anders. Man muss sich aufeinander einstellen, seine Rollen finden. Das sind alles Dinge, die wahnsinnig viel Kraft brauchen und viel Widerstand bereitet. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann merkt, es wächst und es funktioniert, dann schweißt es auch unheimlich zusammen und der Erfolg, der sich dann einstellt, der bestätigt einen und das bereitet dann auch sehr, sehr viel Freude.
Klingt für mich auch so, als wenn Geduld ein riesiger Faktor ist. So, also wenn ich das trotzdem mal bedenke, wie viel Zeit allein schon, und das hört man ja von anderen Gründungen auch, wie viel teilweise Jahre, also 5, 6 Jahre, ist fast schon normal, Entwicklungsarbeit in das Produkt oder in das finale Angebot gesteckt wird, um dann erst wirklich auch zu gründen und das unternehmerisch praktisch dann in Angriff zu nehmen. Da denke ich immer so, meine Herren, ich glaube, ich wäre schon so, dass ich nach so einem 1,5 Jahren sagen würde, ja, das können wir doch schon mal probieren, oder? Also da, glaube ich, sich die Geduld auch mitzunehmen und zu sagen, nein, lass uns das zu Ende bringen, lass uns das fertig bringen und dann wird es entsprechend auch gut. Und auch natürlich, sobald die Gründung stattfand, zu beachten, dass das 2, 3, was auch immer Jahre dauert, bis so richtig eine Routine da auch da ist. Also was du gerade gesagt hast, das Brände löschen und so, dass das teilweise auch sehr lange dauern kann, was natürlich Energie saugt. Und ich glaube, deswegen ist Geduld da sicherlich ein wertvolles Attribut, wenn man das irgendwie mitbringen kann im Rahmen dieser Achterbahnfahrt quasi.
Ja, bei uns denke ich mal, ist das Thema vor allem, wir sind ein sehr, sehr stark technologiegetriebenes Unternehmen. Und das ist sicher nochmal anders, wie wenn man einfach nur eine fixe Idee hat, irgendeine App dazu entwickelt und dann geht das sicher viel, viel schneller als ja. Wie bei uns. Ich meine, wo kommen wir her? Ich meine, als ich angefangen habe, da war dieses Problem, dass diese Rehkitze in den Wiesen vermehrt werden. Natürlich, das war auch schon vorhanden, aber ich war quasi der Erste in Deutschland, der überhaupt eine Drohne für dieses Problem eingesetzt hat, rauszufinden, welche Sensorik denn überhaupt geeignet ist. Also das wussten wir am Anfang noch gar nicht. Und es war wirklich, allein das war ein geniales Erlebnis. Das erste Rehkitz, das ich quasi gefunden habe, mithilfe von einer Wärmebilddrohne, das war genial, einfach zu sehen, dass das funktioniert. Wir haben davor ewig Technologie entwickelt in Form von allen möglichen Sensoren mit Thermalsensoren, mit Kameras, mit Radar, mit wirklich enorm unterschiedlichen Technologien. Und es hat sich einfach gezeigt, dass die Drohne und die Wärmebildkamera für dieses Problem genial geeignet ist. Und und dann muss man natürlich erst die ganzen Prozesse entwickeln und das dauert einfach Jahre. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es natürlich einfach ist, wenn man weiß, eine Wärmebilddrohne funktioniert, dann braucht man nur eine Wärmebilddrohne kaufen und loslegen. Aber das gab es damals halt noch gar nicht. Und ja.
Ich finde, das geilste Beispiel für Sensoren sind eigentlich, dass ihr da an die Mähwerke beim DLR CO2-Sensoren gebaut habt und dass man dann den Unterschied in der CO2-Säule über dem Rehkitz messen kann. Ja, also da wurde sozusagen wirklich alles ausprobiert, das finde ich ziemlich cool. Und genau, man muss natürlich sehen, ne, das war viel Entwicklung und Forschung am DLR. Und über die Jahre hat sich sozusagen der Markt von Wärmebildkameras und Wärmebilddrohnen erst so entwickelt, dass das jetzt überhaupt möglich ist, das irgendwie in einem Preissegment anzubieten, dass das wirklich funktioniert. Genau.
Ist ja der Klassiker ist, möchte ich gar nicht sagen, aber zumindest ein Klassiker ist ja so ein bisschen dieses Gründung aus der Forschung heraus, aus der Wissenschaft heraus. Wie schätzt ihr das ein? Ist das auch im Sinne von nachhaltig? Ich habe immer so, oder das, ich hätte die Befürchtung, dass vielleicht aus strukturellen Gründen oder warum auch immer, da vielleicht eher zu viel Zeit mit vorbereitenden Dingen verbracht wird oder da irgendwie die Konversion Richtung Unternehmung schwerer fällt, vielleicht aber auch genau nicht. Also wo seht ihr so die Zukunft von und auch die Wichtigkeit von aus der Forschung hervorgehenden Unternehmen?
Also da gibt es Statistiken dazu. Ich glaube, beim Fraunhofer war das mal ein Thema. Das besagt, dass Forschungs- oder Gründungen auf Basis einer zuvor stattgefundenen Forschung an einem Forschungsinstitut sind um ein Vielfaches erfolgreicher. Also normalerweise sagt man ja, jede zehnte Gründung wird ein Erfolg. In der Forschung ist es deutlich höher, die Zahl. Also da, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahl ist, aber um ein Vielfaches höher als wie diese Standardgründungen. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass man in der Forschung das Produkt, die Technologie einfach schon erprobt und weiß, es funktioniert. Und zum anderen liegt es daran, dass man natürlich einen gewissen Neuheitswert hat, der in jedem Fall gegeben ist. Wenn ich irgendeine fixe Idee habe, dann kann die irgendjemand andere auch haben. Aber wenn man vorher wirklich Forschung betreibt, dann ist da wirklich ein Neuheitswert auch sicher dabei.
Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass viele von diesen Gründungen dann auf den B2C-Markt gehen, ne? Also, und dass sozusagen die Endkundin und der Endkunde da vielleicht nur im geringen Maße sozusagen. Ich finde das auch ziemlich spannend am Gründerpreis jetzt dieses Jahr, dass er unter den bei den Hauptgewinnern, ich gucke jetzt mal nur auf die Hauptgewinner, die anderen waren auch alle super und genau, aber jetzt als Beispiel, einfach nur, weil das so gut passt, finde ich das ganz spannend, weil unter den den Finalisten war ja sozusagen einerseits so ein ganz sozusagen eine Gründung, die nicht auf Forschung basiert, ne, diese KSS Nord Group heißt die, ne, oder die sozusagen, wo es wirklich anpacken und was machen, genau, da war sozusagen die Gründungsleistung ja nicht sozusagen der technologische sozusagen Schritt gegen, das war einfach marktverfügbare Technik, aber die Leistung, die da vollbracht wurde, sozusagen dieses Unternehmen aufzustellen und wie viele Mitarbeiter die haben und wie das jetzt funktioniert, fand ich war schon, das war einfach eine Gründungsleistung und ich glaube auch hier in MV brauchen wir viele von solchen Gründungen auch, um hier voranzukommen. Genau, und dann hat man sozusagen diese Gründung, die jetzt aus der Uni Rostock herauskam, mit den Insekten. Und ich sehe uns schon so ein bisschen dazwischen eigentlich, weil wir ja schon, wir kommen ganz klar aus der Forschung mit der Technologie und dem Technologievorsprung. Und dieses Wissen kann uns auch niemand wegnehmen. Aber wir gründen schon auch so ein bisschen bodenständig, weil wir ja so ein Drei-Phasen-Prinzip haben, dass wir schon, wir bauen ein bodenständiges, oder es ist jetzt zumindest mir ein Anliegen, dass man sozusagen eine Kerneinheit hat, die dauerhaft besteht und die relativ bodenständig auf Handel basierend ist und die auch nicht unabhängig von dem, was wir erreichen wollen, immer weiter existieren wird. Und dann wollen wir aber trotzdem einen großen Schritt machen und mit der Technologie sozusagen an die großen Landwirtschaftsmaschinen und die Entwicklung. Ich glaube, ja, sehe ich mich schon irgendwie da so dazwischen. Und genau, ich glaube, es ist schon so, dass man auch schauen muss, gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist die Infrastruktur einfach anders. Und wenn ich das jetzt, es ist ja auch so ein bisschen, wir kommen beide aus Süddeutschland. Ich habe mich hier in Greifswald angesiedelt und bin Wahlgreifswalder sozusagen. Mir gefällt es hier sehr gut. Aber wenn ich das jetzt so vergleiche in meinem kleinen Kaff in Süddeutschland, das ist ein Winzkaff mit 4000 Einwohnern. Wenn ich da zum Beispiel für meine Drohne ein Plastikgestell haben wollen würde, dann gehe ich einfach zu einem Schulkamerad, der hat da ein Startup, das macht Bioplastik, ne? Und dann, das sind dann, weiß ich nicht, 500 Meter laufen und man sitzt da drin und das ist hier einfach ein bisschen anders. Und deshalb glaube ich, ist sozusagen sehr wichtig, dass wir auf allen Schienen hier Aufbau betreiben und das nicht. Ja, ich glaube, es sind funktionierende Unternehmen, die sich selber tragen und hier zum Wachstum beitragen, ist sozusagen sowohl aus der Wissenschaft, aber auch sozusagen nicht aus der Wissenschaft sehr wichtig.
Sehr spannend. Lasst uns mal abschließend einen kleinen Jahresrück- und Vorausblick wagen. Habt ihr für euch von mir aus können wir auch das letzte Jahr noch nehmen oder aus der vergangenen Zeit, meinetwegen auch seit Gründung, ein Highlight, wo ihr gesagt habt, bam, das war wirklich gut oder das hat uns sehr vorangebracht und dem Gegenüber? Welchen Wunsch habt ihr an die Zukunft? Von mir aus auch generell für die Menschheit, wenn wir es ganz groß machen wollen, oder für euch selber, das lasse ich euch frei, aber das würde mich nochmal interessieren. Tobias, du vielleicht zuerst?
Ja, also natürlich war der Gründerpreis ein großes Highlight für uns. Das kam ziemlich unerwartet, muss ich zugeben. Also das hat mich auch, das war schon richtig cool. Für mich war auch der Abend, also ich bin da nicht mit der Erwartung hingekommen, diesen Preis zu gewinnen. Und ich bin da angekommen und hatte so einen schönen Abend mit den ganzen Startups zu sprechen. Und dann fand ich auch, die Redebeiträge waren einfach super. Ich saß da drin, habe die Redebeiträge gehört und habe gedacht, wow, ich habe schon gewonnen an diesem Abend. Und dann war das natürlich dieses Sahnehäubchen dazu. Aber also für uns ist sozusagen das, was wir jetzt, wir hatten es ja auch sehr stürmig, sage ich mal, seit der Gründung, mit vielen Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen, die wir meistern mussten. Und jetzt bewegen wir uns sozusagen, jetzt sind wir so ein bisschen aus diesem Sturm raus, habe ich das Gefühl. Und das ist sozusagen, ja, viele Sachen, an die man hingearbeitet hat. Unsere KI ist jetzt so, dass die funktioniert und da ist, wo wir, da haben wir ja auch seit, 2019 habe ich Martin kontaktiert und kennengelernt und seitdem haben wir daran gearbeitet, diese Sachen zu erreichen und ja, das ist schon ziemlich cool. Ja,
ja, für mich war auch der total unerwartet, diesen Preis zu gewinnen. Wir haben ja schon ein paar Mal bei anderen Veranstaltungen mitgemacht, wo man Preisgelder gewinnen kann. Und bisher haben wir nie was gewonnen und mittlerweile haben wir uns so ein bisschen gedacht, ja, wurscht, mach mal halt mit, aber null Erwartung. Und das hat uns schon ziemlich von den Socken gehauen, dass wir da tatsächlich gewonnen haben. Und cool, also wirklich, es ist auch genial, weil wir diese Medienaufmerksamkeit auch wirklich gut gebrauchen können. Wir wachsen gerade, wir machen ja viel mit Mund-zu-Mund-Propaganda, das wird dann einfach weiter erzählt, aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo man wirklich auch ein bisschen mehr Bekanntheit braucht und da tut es super gut, diesen Preis zu gewinnen und das pusht einen. Für die Zukunft denke ich auch, wir sind jetzt langsam an dem Punkt, dass wir uns wirklich entwickeln, dass sich die Firma wirklich zuverlässig selbst trägt, dass wir keine Angst haben müssen, dass sie im nächsten Jahr gleich pleite geht. Das ist schon so ein Zeitpunkt, wo man dann denkt, hey, cool, muss ich nicht im übernächsten Monat mich nach irgendeinem Job umsehen, sondern das läuft. Und was wir unbedingt machen müssen, wir müssen jetzt wachsen. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen einfach, es gibt noch so viele Baustellen, aber es ist schön zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
Sehr cool. Bei mir geht direkt die Sonne auf. Es ist wunderschön. Damit möchte ich die abschließende Frage an euch beide stellen, so wie bei jedem Gast hier im Podcast, gemäß des Titels. Was macht einen Lokalhelden, eine Lokalheldin für euch aus?
Ich denke sozusagen, Heldin, Helde, Held macht vor allem aus, dass man über das Potenzial, was man selber hat, hinauswächst. Also ich denke, wir haben alle unterschiedliches Potenzial mitgegeben bekommen und Kompetenzen. Das wird viel zu lang, das tut mir leid. Aber wenn wir sozusagen das, was wir an Potenzial haben, ausschöpfen und da erreichen manche mehr und manche weniger, das macht uns, glaube ich, nicht zum Helden, sondern das macht da zum Helden, wo man über dieses Potenzial hinausgeht und über die Schmerzgrenze hinausgeht. Und wir haben in unserem Rehkitz-Retterinnen-Team, wir sind ja auch sozusagen ehrenamtlich zum Teil unterwegs und retten Rehkitze. Und da haben wir so eine Ansammlung von so typischen Heldinnen. Wir haben eine Chirurgin aus der Unimedizin, die natürlich sozusagen eine Spitzenchirurgin, die einfach sehr gut ist, die rettet jeden Tag Leben und ist sozusagen dieses Archetypus von Heldentum. Aber ich glaube, es ist nicht sozusagen das, dass sie ihre Fähigkeiten und ihre Kompetenzen, die sie eben mitbekommen hat, wo sie Glück gehabt hat, ausnutzt, sondern da, wo sie darüber hinausgeht, da, wo sie diese langen Schichten macht von so einem System, was einfach total die Menschen ausnutzt, ne, über die körperlichen Grenzen hinausgeht für die Sache. Und ja, die andere Kollegin arbeitet in einer Einrichtung, die Menschen mit Behinderungen betreut. Und da ist jetzt ja auch gerade die totale Katastrophe mit Krankheiten. Ne? Und wenn man seine Fähigkeiten ausnutzt, ist es super. Ne? Aber klar, man kann ein Arzt sein oder Ärztin. Aber ich finde, das macht einem noch nicht zum Helden, sondern dann, wo man darüber hinausgeht. Und dann, glaube ich, sollte man auch sehen, wenn man da so weitergeht. Ich hatte eine Studentin an der Uni, die hat totale Schwierigkeiten gehabt. Die war super gut, aber die totale Schwierigkeiten gehabt, sich da hinzustellen und vor Leuten zu sprechen. Und der Punkt, wo die danach hingeht und sich hinstellt vor die Leute und ihre Masterarbeit verteilt, ich denke, da hat man dann die Heldin. Oder meine Tochter, die, wenn sie es in der Schule nicht so leicht hat, da jeden Morgen in die Schule reingeht und ne, gegen die Widerstände. Alleinerziehende Mütter, da würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann muss man natürlich zum Abschluss sagen, wir haben ja zum Glück die Situation, dass wir eigentlich gar keine Heldinnen und Helden sein müssen. Sondern wenn man jetzt in Irak guckt, was die Frauen da leisten, dann denke ich, ne, wo man sozusagen seine ganze Familie, sowas müssen wir gar nicht machen. Da haben wir ein Riesenglück und ein Riesenprivileg, dass wir nicht unsere Familie, nicht unser Leben riskieren müssen, um die Sachen zu erreichen, die wir erreichen wollen. Und wenn man sich anschaut, was da im Irak, was die da leisten, welche Risiken die eingehen, dass sie ihr Leben da in die Waagschale, dann ist das ein Blick über den Tellerrand der Lokalhelden in MV, aber ich denke, man muss Heldinnen natürlich. Ja. Martin fasst das kurz zusammen.
Ich glaube, wenn man Held sein will, dann ist man meistens eher keiner, weil man sich dann viel zu sehr verstellt und einem Ideal nacheifert, was eigentlich einen gar nicht zum Held macht, sondern es sind die Dinge, die man selbstverständlich macht, weil man ein gewisses Ziel verfolgt, weil man aus Leidenschaft Leben retten will zum Beispiel. Das macht einen vielleicht zum Held, aber nicht, weil man Held werden will, sondern einfach, weil man die Dinge tut, die gemacht werden müssen. Und ja.
Das heißt ja nicht umsonst Hidden Champions quasi, ne? Also die versteckten HeldInnen, wie auch immer, da draußen. Und Gott sei Dank ist es so, dass Held kein Beruf ist, weil sonst wäre das wahrscheinlich genau das Problem, Martin, was du gerade beschrieben hast, dass Leute einfach danach streben, eine Rolle oder eine Fassade zu haben oder sich irgendwie bezeichnen zu können. Genau, Tobias, sehr, sehr spannenden Einblick. Ich finde es auch immer gut und wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich glaube, das geht nicht nur im geografischen Sinne, das geht auch inhaltlich, das geht sozial, das geht in ganz, ganz vielen Ebenen. Bis hin zu sich selbst, also dann auch wieder ganz klein gedacht, die Beispiele, die du auch gebracht hast. Man kann auch einfach mal für sich selbst ein Held sein und sagen, ich bin mutig und ich gehe einen Schritt, ich gehe raus aus der Komfortzone, also auch dieser Tellerrand, den zu überschreiten, für mich erstmal selbst und dann kommen ja alle anderen vielleicht danach automatisch, finde ich, sind sehr inspirierende Abschlussworte für unsere Episode heute. Hat mir sehr Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Es hat sehr Spaß gemacht, diese ganze Episode, diese ganze Staffel, alles zu produzieren. Ich hoffe, dass wir insgesamt es geschafft haben mit Lokalhelden MV, viele Menschen da draußen zu inspirieren, zu begeistern, um genau diese Welle, glaube ich, die sich gerade aufbaut, meinetwegen in der MV, aber auch generell zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, ich gehe den Schritt, ich gehe einen Schritt, welchen auch immer, dass wir das ein bisschen anstoßen konnten, bis die Welle irgendwann so richtig von vielen Leuten gesurft werden kann, um mal im maritimen Metaphorischen zu bleiben. Deswegen ganz, ganz lieben Dank an euch. Ich wünsche euch eine tolle, es sind nur noch 2 Wochen bis zum Jahresende, aber rockt die auf jeden Fall noch durch und ganz, ganz viel Erfolg natürlich auch für die Zukunft. Und dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich vielleicht im nächsten Jahr auch nochmal so treffen und austauschen können. Deswegen ganz lieben Dank an euch.
Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.